Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Breaking Bad Badly. Wir besprechen heute Staffel 2, Folge 11. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und
wir freuen uns auch, dass wir wieder da sind.
Sorry, dass wir jetzt immer eine Woche Pause haben machen müssen. Wie gesagt, es hat leider technische Hintergründe, aber vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, dass wir es auch jede Woche veröffentlichen können. An uns liegt es ja nicht.
An uns liegt es nicht. Wir sind zuverlässig.
Luisa, wir haben eine Nachricht von Jenny bekommen auf Instagram. Da könnt ihr uns natürlich immer schreiben.
Ja.
Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn wir quasi einleitend immer mal die eine oder andere Nachricht besprechen. Und Jenny hat geschrieben, komplett random Fakt, aber ich habe es gerade gesehen und musste sofort an euch denken. Danke für euren Podcast. Breaking Bad ist meine Wohlfühlserie und ich schaue aktuell wieder mit euch zusammen.
Schön.
Ist es auch deine Wohlfühlserie?
Ist auch meine Wohlfühlserie. Ja. Oder The Office.
Ja, okay. The Office ist auch eine gute Wohlfühlserie. Yes. Aber sie hat einen Link geschickt und den möchte ich dir jetzt einmal zeigen. Und dann kannst du ja mal beschreiben, was du siehst. Ist das ein Reel?
Ja, finde ich gut.
Was siehst du, Luisa?
Ich sehe es geiler, wie sie tanzt. Ganz hässlich.
Anna Gunn, geiler Name übrigens, Skyler von Breaking Bad, was a backup dancer in the Everybody's Backstreets Back.
Backstreets Back, alright.
In the Everybody Backstreets Back by Backstreet Boys Music Video.
Ja, das ist das Lied, was ich kann.
Ja, ich weiß. Sie war Background-Tänzerin und sie macht das gut. Aber es ist natürlich...
Ja, macht sie das gut?
Doch, guck mal, wie sie am Dancen ist.
Okay, vielleicht ist der Tanz einfach komisch. Gefällt mir mittel.
Womit, der Song heißt Everybody Backstreets?
Ich dachte, der heißt... Everybody in Klammern Backstreet's Back.
Ist mir zu viel Back hier in dem Text.
Warte, ich guck kurz. Everybody in Klammern Backstreet's Back von den Backstreet Boys.
Super sperriger Titel. Aber, also vielen Dank für das Video. Ich habe sehr gelacht, als ich es gesehen habe. Mhm. Weil es natürlich auch sehr ungewohnt ist, Skyler so zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
So ausgelassen.
Das ist ja eher nicht ihre Art. Obwohl, vielleicht in dieser Folge schon, Jesper.
Vielen Dank, Jenny.
Vielen Dank, Jenny.
Und
wir freuen uns, dass du uns hörst und mit uns zusammen nochmal guckst.
Nochmal. Mit Luisa nochmal guckst.
Ja.
Und danke, ich musste erstmal in unserer Konversation klären, dass es kein Spoiler ist. Also bitte schick mir keine Spoiler, bevor ich den Link geöffnet habe.
Ja, Jesper, vielleicht ist es auch ein bisschen dumm von uns, dass du die Social-Media-Sachen verwaltest, aber...
Du bist da ja zu faul für.
Ich habe da wirklich gar keine Lust drauf.
Aber du likest immer die Videos, das sehe ich. Finde ich nett, da freue ich mich immer.
Ja, das finde ich schön. Ja, Jesper, wir sind in Staffel 2, Folge 11, die den Titel Mandala trägt.
Ja.
Und da würde ich jetzt eigentlich noch gar nicht unbedingt drüber sprechen wollen. Ich glaube, wir können besser über den Titel sprechen und was er zu bedeuten hat, nachdem wir die Folge besprochen haben.
Finde ich gut. Finde ich gut. Weil so würde man jetzt, also so müsste man jetzt raten.
Ich habe dabei als erstes an Orange is the New Black geguckt.
Gedacht.
Gut, danke. Ich habe vergessen, wie die heißt, aber da gibt es eine, die jedes Mal, wenn jemand Neues in den Knast kommt, sagt, kennst du Mandalas? Die buddhistischen Mönche malen ganz aufwendige, tolle Mandalas in den Sand, wofür sie manchmal Monate brauchen. Und dann, wenn sie fertig sind, wischen sie es einfach weg. Und deine Zeit im Gefängnis wird genauso sein.
Das sagt die jedes Mal?
Ja.
Okay. Ich denke bei Mandalas an Mandalas, die ich als Kind ausgemalt habe, zusammen mit meinen Schwestern.
Ja.
Auf dem Bauch liegend im Wohnzimmer und dann so mit so Wachsmalstiften Mandalas angemalt.
Mit Wachsmalstiften war auch das Beste, sah mir am schönsten aus. Ja, gut, wir werden sehen, ob Walter und Jesse vielleicht hier zusammen Mandala malen in der Folge.
Vielleicht.
Hast du es erwartet, dass das passiert?
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich mir vorher den Titelname angeschaut habe.
Naja, wenn man die Folge öffnet, dann steht da da.
Ja, aber ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Bei mir ist Schrift manchmal ausgeblurrt von meinem Gehirn.
Ach so, ja, das ist natürlich gut. Naja, aber lass uns über den Cold Opener sprechen. Wir sehen einen Jungen, der auf einem BMX-Rad durch eine ärmlich wirkende Gegend fährt. Und zeitgleich sehen wir auch Combo, der an einer Straßenecke mit Drogen dealt. Er wird subtil von zwei Männern im Auto bedroht, also Combo. Und... er schickt die dann weg und dann wird er aber später von denen beobachtet. Sie stellen sich einfach nur um die Ecke, sodass er sie weiterhin sehen kann und sie beobachten ihn.
Ja.
Und schließlich kommt dann der Junge mit dem Fahrrad, umkreist Combo und das Auto hupt dann zweimal Und dann erschießt der junge Kombo.
Ja.
Mit mehreren Schüssen.
Ja. Wenig überraschend, ehrlich gesagt.
Fandst du es wenig überraschend, dass das Kind...
Dass das Kind ihn erschießt, fand ich überraschend.
Ja.
Aber als ich gesehen habe, dass Kombo im Cold Opener ist, wusste ich, dass er jetzt stirbt.
Ja.
Ich habe es natürlich auch schon vorher gesagt.
Du hast es vorher gesagt, ja.
Und das, wenn es einer ist, dass es dann Kombo ist.
Und nein, du hast erst gesagt Skinny Pete.
Ja, stimmt. Aber dann habe ich, glaube ich, nochmal...
Du hast dann nochmal auf
Kombo korrigiert,
ja.
Ich habe eine sogenannte Kombo-Korrektur durchgeführt. Ja. Ich fand es etwas albern, wie er dann gestorben ist. Also, dass
weil er noch so weggelaufen ist, ja, und durch den Becher geschossen wurde.
Nee, dass er dann so die Arme hochgeworfen hat. Also so, er ist so sehr theatralisch gefallen.
Ich weiß nicht, wie realistisch das halt ist.
Ich weiß es auch nicht, aber warum sollte man, wenn er jetzt einen Schuss durchs Herz kriegt von hinten, warum sollte er nochmal die Arme so hochreißen?
Das war ja nicht durchs Herz, er war ja nicht sofort tot.
Auf dem Rückweg dann schon, als er weggelaufen ist. Dass er dann einfach...
Ins Brustbein.
Ja, aber als er dann mit dem Rücken von dem Kind weggelaufen ist, da hat er dann irgendwann nochmal von hinten eine Ladung abgekriegt und dann hat er den Arme nochmal so hochgeworfen. Aber daran wollen wir uns jetzt nicht aufhängen.
Ja, weil wir beide noch nie gesehen haben, wie man erschossen wurde.
Bisher ja, noch nicht. Noch aber nicht. Wir wohnen hier auch in einer ganz guten Gegend.
Ja. Nehmen wir gerade in Garden auf.
Naja.
Gut, auf jeden Fall fand ich das schon schockierend und finde es auch jedes Mal wieder schockierend, wenn ich das sehe. Nicht, weil ich denke, oh Gott, das ist ja wirklich jetzt unerwartet, dass da jemand von denen erschossen wird, sondern dass man ein Kind als Auftragsmörder benutzt und das war ja vielleicht 12. Also es war auf jeden Fall noch nicht strafmündig.
Ja, aber ich glaube, so ist das, wie das läuft bei den in dem Gangmilieu, oder? Also die Kinder wachsen ja in dieser Umgebung auf und...
Du glaubst also, dass die Eltern des Kindes auch Drogendealer sind?
Ich weiß gar nicht, ob der Junge noch Eltern hat. Also es kann ja auch sein, dass die schon längst tot sind und er wurde dann vom Onkel irgendwie aufgenommen oder von Freunden. Und weil in dieser Szene herrscht ja sehr viel Gewalt.
Ja.
Und irgendwo muss es ja herkommen.
Dann sag ich mal von den, also du glaubst, dass die nächsten Bezugspersonen, ob es jetzt die Eltern sind oder irgendwelche anderen Leute, bei denen das Kind aufwächst, auch mit dem Milieu verstrickt sind?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Würde ich sagen. Also irgendwo muss ja der Kontakt da sein.
Ja.
Weil Kombo wurde ja umgelegt, weil er in einem fremden Gebiet gedealt hat.
Ja.
Und diese beiden Typen da in dem Auto gehörten sicherlich zu der Gang, die in diesem Gebiet normalerweise dealt.
Ja.
Und ich tippe mal, dass der Junge dann da irgendwie irgendwie zugehörig ist. Ich weiß nicht, warum man dann dem Jungen sagt, dass er das machen soll. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, klar, für die Serie ist es spektakulär,
ja,
dass das Kind das macht, das ist überraschend.
Ja.
Und in echt ist es vielleicht so, dass man eben wirklich die Kinder damit heranführt, weil man braucht ja auch, wie in der normalen Firma, braucht man ja irgendwann auch Nachwuchs. Und so führt man die Kinder vorsichtig, schön langsam, nicht zu doll an die Jobs ran.
Ja, das stimmt. Ich hätte jetzt gedacht, dass es, aber ich weiß halt nicht, ob das in den USA so geregelt ist wie hier, aber wenn hier so ein 10- bis 12-jähriges Kind jemanden erschießt, dann passiert dem ja nichts. Kannst ja nicht in den Knast, bist nicht strafmündig, bist unter 14 Ach so. Jahre alt.
Nee, ich glaube, das ist da anders. Ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen Schutz vorm Gesetz ist.
Ja. Gut, wir werden es vielleicht noch erfahren, auf jeden
Fall. Kombo bringt es jetzt auch nichts mehr.
Genau, jetzt bringt ihm das alles gar nichts mehr. Ja, auf jeden Fall geht es dann los. Die Folge geht los und wir sehen erstmal wieder Walter, wie er mit Skyler zusammen bei seinem Arzt sitzt. Und ja, der Arzt erzählt ihm, dass er nun operiert werden kann, da der Tumor ziemlich geschrumpft ist und er ist jetzt so klein und labberig, dass man ihn entfernen kann.
Fachwort hier von Luisa.
Genau.
Labberig.
Labberig. Also, dass man wirklich 100% entfernen könnte. Und Skyler findet aber, dass eine Operation an der Lunge ziemlich riskant ist und würde da gerne mit Walter drüber sprechen. Aber Walter fragt erstmal, was kostet das denn?
Mhm.
Ungefähr 170.000 bis 200.000 Dollar, was natürlich wirklich erschwinglich ist. Und deswegen sagt Walter gleich, ja, okay, machen wir.
Ja, ich glaube, Walter ist die einzige Person, die sich darüber freut, je teurer etwas ist, jetzt gerade in der Phase des Lebens, in der er steckt, je teurer irgendwas ist, desto besser ist das für ihn. Weil für ihn ist es natürlich die perfekte Rechtfertigung,
ja,
sein Gangsterleben fortzuführen.
Absolut. Also, das ist schon, stimmt, vielleicht hat ihn das auch nochmal wieder mit Stolz erfüllt.
Ja, weil wir hatten ja in der letzten Folge darüber geredet, dass Walter irgendwie keinen Purpose mehr hat und deswegen da so den Walter Werkel spielt bei sich zu Hause. und nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Und da kommt ihm sowas natürlich gelegen. Und irgendwie ist das ja auch schön befreiend. Oder wenn man weiß, ja, könnte ich bezahlen. Ich habe hier bei, wie heißt er noch hier, Jesse, habe ich noch 1,2 Millionen quasi unter der Theke.
Unter der Theke.
Da bleibt ja noch einiges über.
Ja.
Aber dass das natürlich für Skyler extrem irritierend ist, ist natürlich auch nachvollziehbar. Wobei ich mich auch kurz bei dem Gedanken ertappt habe, dass ich gedacht habe, Skyler, als es sonst vorher um den Arzttermin ging, wolltest du immer, dass er das alles macht.
Ja.
Und jetzt, wo Walter sagt, mach ich.
Ja.
Let's go.
Ist auch wieder falsch.
Ist es auch wieder falsch, wobei das natürlich.
Man kann schon verstehen, dass sie erstmal irritiert ist.
Natürlich.
Wir reden hier über $200,000 im Worst Case. Und naja, wo hat er die plötzlich her? Sie weiß ja immer noch nicht, wie bezahlt er das eigentlich gerade alles. Also.
Genau. Und da wäre ich, glaube ich, auch mehr als irritiert.
Ja, und dann da einmal gemeinsam drüber zu sprechen, wenn man auch ein gemeinsames Konto und gemeinsame Finanzen hat, generell, hätte ich schon verstanden. Also ich kann schon verstehen, dass sie es irritierend fand. Auf der anderen Seite hätte ich auch gedacht, dass sie sich ein bisschen freut, dass Walter scheinbar Lebensfreude wieder gewonnen hat.
Ich denke auch, dass sie sich freut. Es ging ja hier erstmal um die erste Reaktion, die sie zeigt.
Ja.
Und ich glaube, sie reden ja auch gar nicht darüber in der Folge, oder? Das wird ja gar nicht zum Thema dann.
Nee.
Es wird sicherlich nochmal werden, aber es gibt jetzt sowohl bei Skyler als auch bei Walter gerade andere Probleme,
ja,
die dann später sich entwickeln. Und da war einfach noch kein Raum, sich darüber zu unterhalten. Aber das addet natürlich in die Liste an Dingen, über die beiden sich aussprechen sollten.
Ja, auf jeden Fall. Naja, der Arzt spricht dann auf jeden Fall auch nochmal an, wann ist es denn bei dir soweit, Skyler? Weil dann sollten wir vielleicht erst operieren, wenn das Kind dann da ist, weil Walter dann sicherlich auch erschöpft sein wird. Und man merkt richtig, wie eigentlich beide in dem Moment so denken, ach so, ja. Ich glaube, Skyler hat jetzt nicht unbedingt vergessen, dass sie ein Kind bekommt, sondern steht sowieso jetzt schon seit so langer Zeit so alleine da, dass das für sie vielleicht jetzt auch nicht mehr schlimm gewesen wäre, wenn Walter dann halt nicht dabei gewesen wäre. Und Walter hat da eh gar nicht drüber nachgedacht. Also schön von dem Arzt, dass er das Thema nochmal aufgebracht hat.
Ja, wobei vielleicht ist das auch eine Sache, an die man dann gar nicht unbedingt denkt. Also, dass man, wenn man über so einen schweren Eingriff redet, der ja ganz andere Dinge mit sich bringt, dass dann die Wahl des Termins, auch wenn es Konflikte gibt bei der Terminwahl, dass man da vielleicht gar nicht unbedingt jetzt im Hinterkopf hat.
Ja.
Dass es ja ein schwerer Eingriff ist, der dazu führen wird, dass man vielleicht länger auch noch im Krankenhaus liegt oder sogar noch Komplikationen gibt. Mhm. Und dass man dann die Wahl des Termines eben gut auswählen muss.
Ja, könnte ich schon verstehen. Also wenn ich beim Arzt bin, gehe ich auch mal davon aus, dass ich der Fall bin, bei dem alles glatt läuft und alles bestens und keine Nebenwirkungen, nichts Schlimmes. Also.
Ich hätte nur vielleicht den Arzt noch gefragt, das habe ich in der Szene gedacht, was wäre denn Ihrer Meinung nach jetzt am besten für mich, welcher Termin? Weil der Arzt hatte ja gesagt, naja, wir können es irgendwie machen in 4 Wochen, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, wäre in 2 Wochen schon besser gewesen.
Ja.
Und ja, ob man dann nicht vielleicht doch gesagt hätte, ja, vielleicht ist es dann jetzt einfach blöd, aber je früher, desto besser.
Ja.
Aber das haben sie ja nicht gefragt.
Haben sie nicht gefragt, nein.
Aber wäre doch eine sinnvolle Frage, oder? Dass man mal eine Rückfrage stellt. Wobei der Arzt natürlich jetzt auch nicht, der hätte das ja nicht angeboten von sich aus, wenn er eigentlich dann quasi aus dem Raum gegangen wäre, so ui, das ist aber eigentlich viel zu spät.
Ja.
4 Wochen? Na, wenn der so lange warten will.
Aber die 200.000 nehmen wir noch.
Ich weiß nicht, ob ich dem dann noch helfen kann.
Ja. Ja.
Und dann 4 Wochen später so auf, ich hab's Ihnen gesagt, Herr White.
Ja.
Das, so wie Sie jetzt aussehen, wären Sie mal 2 Wochen früher gekommen.
Ja. Aber das haben Sie jetzt.
Wie geht's in Ihrem Kind?
Ja.
Ja. Toll.
Ja, stimmt. Gerade bei Krebs, ne? Sollte man, glaube ich, nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Aber gut. Wir werden sehen, ob es Walter noch dahin raffen wird. Oder nicht.
Nein.
Jetzt erst
nicht mal. In der nächsten Folge.
Wahrscheinlich nicht. Jetzt erstmal ist er auf jeden Fall damit beschäftigt, einen neuen Vertrieb zu organisieren. Jesse ist erstmal geschockt von Combos Tod, Walter hingegen wirkt fast kalt. Schließlich geht es hier ums Geschäft. Jesse zieht sich zurück, konsumiert wieder Meth und verbringt die Zeit mit Jane. Walter dagegen will den nächsten Schritt gehen. Saul Goodman, unser guter alter Saul, vermittelt Gustavo Gus Fring, einen diskreten, professionellen Großabnehmer. Walter, der plötzlich unter Zeitdruck steht, weil Skyler in den Wehen liegt, muss 38 Pfund Meth sofort liefern oder alles verlieren.
Ja,
Also, ich fand es cool, als Jesse, oder cool, aber ich fand die Szene so bezeichnend, als Jesse Walter gesagt hat, Combo ist tot. Mhm. Sagt Walter, wer von denen ist das?
Ja. Ja, er hat keine größeren Gedanken verschwendet an die Leute, die das verkaufen.
Ja.
Und ihn hat es ja auch gar nicht berührt irgendwie.
Nö, das, aber das kann ich auch irgendwie verstehen. Für ihn war das ja niemand. Also, was hatte er denn für eine Verbindung?
Nee. Und also, er kann wirklich, er hat ja auch, er kann wirklich gar nichts anfangen mit den Leuten. Und man, ja. Es gibt ja eine Szene, wo er mit den beiden redet in diesem Atommuseum. Genau. Da merkt man halt auch, okay, er hat eigentlich auch jetzt nicht so die große Lust drauf, sich mit den Leuten zu unterhalten. Ja. Aber es ist natürlich, er weiß ja eigentlich, dass es Freunde von Jesse sind oder dass er ein Freund von Jesse war.
Genau, er könnte mit Jesse mitfühlen.
Unempathisch.
Ja, genau. Also das finde ich nämlich auch. Es ist unempathisch aus dem Aspekt heraus, dass er nicht mit Jesse fühlt. Denn mit Jesse hat er nun wirklich mehr zu tun. Dass ihn das jetzt nicht so toucht mit Combo, kann ich schon verstehen. Aber sie stehen jetzt natürlich auch vor einem Problem, denn Skinny Pete redet dann auch mit Jesse und sagt, ihm ist das jetzt zu gefährlich mit dem Revierkampf und so. Und er ist jetzt auch raus. Wir erfahren dann auch noch, dass Badger nach Kalifornien gezogen ist. Warum auch immer.
Das passt aber irgendwie zu ihm, oder?
Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall ist ja damit klar, sie hatten die drei Leute für ihren Vertrieb und es sind jetzt alle drei weg. Einer tot, einer in Kalifornien und einer möchte es nicht mehr weitermachen. Also sie stehen gerade wieder vor dem Nichts.
Aber es tritt dann ja damit auch ein bisschen eine meiner Vorhersagen ein, oder? Ich hatte ja gesagt, dass sich...
Dass einer stirbt.
Einmal das, ja gut, das hatten wir jetzt am Anfang schon besprochen, aber auch, dass Saul sich um den Vertrieb kümmert oder sich mit im Vertrieb mit einbringt.
Ja.
Und dieser Hinweis auf Gas kommt ja von Saul.
Ja.
Ich hatte natürlich auch gesagt, dass sie es übers Darknet vertreiben oder übers Internet irgendwie. Dass,
du weißt ja noch nicht, wie Gas vertreibt.
Stimmt, das weiß ich nicht. Guter Hinweis. Ich bin aber gespannt, wie er vertreibt.
Kannst du es dir schon vorstellen?
Ich bin sehr gespannt, weil das ist wirklich ein interessanter Charakter. Ich habe ehrlich, also klar, da bin ich sicher nicht der Einzige, als Jesse und Walter dann da saßen im Restaurant und dieser Mann kommt und fragt, ob alles gut ist, habe ich mir schon gedacht, okay, das wird er jetzt wohl gewesen sein.
Er ist ja auch der Einzige, der da auftritt.
Ja, genau. Und man sieht ihn ja vorher auch schon in dem einen oder anderen Shot, wie er mit Mitarbeitern interagiert.
Ja.
Naja, ich weiß nicht, ob seine Restaurants irgendwas damit zu tun haben werden. Vielleicht auch nicht, vielleicht sogar gar nicht, weil er das irgendwie strikt voneinander trennt.
Los Pollos Hermanos.
Mhm.
Ja. Ja, ich weiß nicht, haben sie was damit zu tun? Man muss ja das Geld auch waschen. Darüber haben ja Walter und Jesse sich auch immer noch keine Gedanken gemacht.
Ja, dafür sind die Restaurants mit Sicherheit perfekt.
Ja.
Aber ist dann halt wieder die Frage, ob er dann das nicht trennt voneinander. Wollen wir jetzt schon über Gas reden?
Ja, oder? Wir können kurz über Gas reden. Gas wird gespielt von Giancarlo Esposito.
Cooler Name.
Was für ein super cooler Name ist das. Wenn ich ein Junge geworden wäre, würde ich auch Carlo heißen, was ja schon mal cool gewesen wäre. Aber meine Eltern sind nicht darauf gekommen, mich Giancarlo zu nennen. Das wäre noch viel geiler gewesen. Ja, Esposito, wie hätten sie das machen sollen? Hätten sie nochmal anders heiraten müssen. Ja, also super cooler Name. Ist auf jeden Fall, spielt Gus Fring und ist eine der legendärsten Figuren in dem Breaking Bad-Universum. Und seine Einführung ist ja ziemlich zurückhaltend und fast unscheinbar. Ich meine, dir war jetzt gleich klar, dass er die Person sein wird, um die es sich dreht, aber trotzdem tritt er ja erstmal recht unscheinbar auf. Und Saul hatte uns ja auch schon gesagt, dass er ein kontrollierender und berechnender Typ ist. Und ich finde das passt ziemlich gut, dass so jemand, der so ist, auch sehr zurückhaltend und vorsichtig ist.
Ja. Ja, gut, gerade in dem Milieu, ne?
Ja, genau.
Weil körperlich würde er sich nicht zur Wehr setzen können.
Nee, er sah auch, also der sah ja noch gebrechlicher aus als Walter.
Ja.
Das finde ich ja auch. Ja, also er wirkt auf jeden Fall auf den ersten Blick absolut harmlos. Und das ist von dem Schauspieler auch so gewollt worden. Also natürlich gibt es ja immer Vorgaben, wie die Leute sein müssen. Dass er Gustavo Fring jetzt so spielt, wird nicht komplett seine Idee gewesen sein. Aber er war beim Casting und hat ihn viel zurückhaltender und fast schon schüchtern wirkender als alle anderen gespielt, die sich beworben haben. Und mal wieder war Vince Gilligan begeistert und hat die Rolle dann dementsprechend auch noch ein bisschen angepasst.
Ja, die beiden sitzen ja am Tisch zusammen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob Walter sagt das. Doch, Walter sagt, glaube ich, dass wir uns ähnlich sind.
Mhm.
Und Gus widerspricht ihm dann.
Ja.
Wie würdest du das einordnen? Findest du, dass die beiden sich ähnlich sind?
Ja, da kann ich nicht zu viel jetzt zu sagen, aber auf den ersten Blick hätte ich erstmal gesagt, ja, sie sind beide berechnende Leute, die einen Plan im Kopf haben und die sicherlich wissen, wie man Business macht.
Man könnte jetzt argumentieren, dass das Gast noch etwas schlauer wirkt in dieser Folge. Allerdings weiß er natürlich auch schon mehr über das Milieu als Walter.
Er ist erfahrener.
Aber Walter steht auf jeden Fall deutlich unter ihm, als Gus nämlich sich umdreht und weggeht, fand ich Walter fast wie so ein Hund.
Ja, naja, er bettelt ihn gerade an.
Ja, genau. Also vorher haben sie sich ja auf Augenhöhe unterhalten und klar, Gus steht danach auf, also er ist dann auch physisch über ihm, als Walter ihn das dann fragt. Aber ja, das fand ich kurz interessant, weil da hat man dann ein bisschen auch Walters Verzweiflung gesehen.
Auf jeden Fall. Ja, ja, er ist ja auch verzweifelt. Er ist auf Gus angewiesen und das weiß Walter genauso gut wie Gus.
Ja.
Und Gus ist ja nun mal sehr vorsichtig. Er hat Jesse und Walter gesehen. Es gab ja die Szene, in der Jesse und Walter im Restaurant saßen und sich mit ihm treffen wollten. Und das Treffen kam aber nicht zustande, weil Gus nicht zu ihm gegangen ist.
Ja.
Und er hat halt gleich gesehen, dass Jesse high ist. Und sein Grundsatz ist, ich mache keine Geschäfte mit Leuten, die Drogen nehmen.
Weil er sagt, dass Drogenabhängige nicht verlässlich sind.
Genau.
Und damit spricht er auch irgendwie ein bisschen das Motto der Folge aus.
Ja.
Oder ein Motto der Folge, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und sowieso spricht er damit was aus, was wir ja schon die ganze Zeit erkennen können. Der zuverlässigste Typ ist ja Jesse nicht. Zwischenmenschlich schon.
Ja.
Aber
bisher war es aber noch nicht so ein großes Problem, sage ich mal.
Ja.
Und jetzt könnte es zu einem werden.
Ja. Er fragt ja Walter dann auch, warum arbeitest du denn mit Jesse zusammen?
Ja.
Und das fand ich gut, dass die Frage mal gestellt wurde, denn hast du dir die vorher auch schon mal gestellt?
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe kurz drüber nachgedacht, wenn ich jetzt in Walters Position wäre und Gus hätte mich gefragt, wie ich dann da sitze. Jesse, also war ja früher mal mein Schüler.
Ja.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht so. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Wenn man so einem Lehrer früher geantwortet hat.
Ja, stimmt.
Ich wäre nicht auf die Antworten gekommen, glaube ich, die Walter. Ich glaube, die ehrliche Antwort wäre vielleicht auch gewesen, weil ich keine andere Wahl habe oder weil er der Einzige ist, der kann halt irgendwie auch, hat ein bisschen Ahnung von der Materie und ist halt gerade da.
Genau, ohne ihn hätte er das Zeug, was er kocht, erst recht nicht in den Markt gekriegt. Aber Walter sagt ja, weil Jesse tut, was ich sage und weil ich ihm vertraue. Wo ich mich auch frage, wo kommt denn das Vertrauen aber her? Also mittlerweile ja, verstehe ich das. Aber ganz am Anfang, warum hätte er ihm dann vertrauen sollen?
Vielleicht hätte er das vor der letzten Folge auch gar nicht gesagt, als die beiden da, also die haben sich ja jetzt persönlich auch ein bisschen ausgetauscht oder nicht nur in der letzten, ich weiß, ich komme schon durcheinander mit den Folgen, als sie da in dieser Wüste gestrandet sind, da
vorletzten?
Genau. Wird es ja auch etwas persönlicher zwischen den beiden und dann erkundigt sich Jesse ja auch nach Walters Krankheit und weiß das ja auch einzuordnen.
Ja.
Und vielleicht ist das auch dann der Auslöser dafür, dass er halt sagt, dass er ihm vertraut.
Ja.
Vielleicht hätte er es vorher gar nicht gesagt. Also die beiden haben halt schon auch irgendwie jetzt eine Beziehung zueinander aufgebaut.
Ja.
Die wird jetzt nicht freundschaftlich sein, aber also es ist ja zwangsläufig so, wenn man zwei Leute in einen Raum steckt, die sich nicht kennen und man lässt sie erstmal lange nicht mehr da raus, dass man dann irgendeine Bindung zueinander aufbaut.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also ich finde, die beiden haben eher ein Vater-Sohn-Verhältnis als ein freundschaftliches Verhältnis. Einfach, ich würde es so einordnen, weil es halt dieses heftige Machtgefälle gibt.
Ja.
Also wirklich dann auch ein Sohn, der so 10 Jahre alt ist oder so. Walter behandelt ja Jesse eigentlich wie ein Kind und Jesse benimmt sich ja auch wie ein Kind.
Ja.
Also ja, ich finde, die Beziehung wirkt eher so. Aber fand ich interessant, dass Gus das dann auch gefragt hat. Ich weiß nicht, ob ihn die Antwort wirklich interessiert hat und umstimmen konnte.
Naja, ich glaube schon. Also wenn Walter jetzt nicht, also wie meine Antwort jetzt gewesen wäre, wenn er nicht keine Antwort darauf gefunden hätte, dann hätte ihn das, glaube ich, nicht umgestimmt. Dann hätte er, glaube ich, Walter nicht im Unterricht angerufen.
Ja.
Trottelmove von Walter im Übrigen.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das war ein bisschen, aber da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich möchte noch kurz zu Gus sagen, das ist mein Lieblingscharakter in Breaking Bad. Es gibt ja immer wieder auf TikTok so Leute, die die Charaktere ranken.
Ja.
Und ich würde ihn auf die 1 packen.
Gus auf die 1?
Ja.
Mhm.
Für mich Gus auf die 1, Walter auf die 2, jemand Unbekanntes auf die 3, Jesse auf die 4.
Paul Goodman.
Saul Goodman
auf die 5. Paul Goodman auf die 3.
Ja, genau. Ja.
Ich möchte noch sagen.
Ja.
Lisa, ich möchte nur eine Sache sagen.
Ja.
Sie sitzen ja bei Saul Goodman dann im Büro. Mhm. Und Jesse kommt ja die ganze Folge lang gar nicht klar auf den Tod von Combo.
Ja.
Und ist natürlich, schiebt das natürlich auch irgendwie auf Walter. Mhm. Und in der Szene, wo sie da mit Saul sitzen, raucht Jesse in Anwesenheit von Walter. Obwohl Jesse natürlich genau weiß, dass bei einem Patienten mit Lungenkrebs das jetzt vielleicht nicht das Coolste wäre. Und ich glaube, dass das aktiv von ihm so ein rebellischer Akt war.
Ja.
Weil er sich denkt, ach, weißt du was, dich interessieren meine Leute nicht und wofür ich mich um meine Angelegenheiten nicht und ich, mir ist das jetzt auch mal egal, dass du eigentlich krank bist. Ich rauche jetzt hier einfach.
Ja, so wie Walter Jesse ja im Prinzip zeigt, dass ihm Combo egal ist, genau. Zeigt Jesse jetzt, du bist mir auch egal, dann verreck halt an deinem Lungenkrebs.
Ja.
So eine richtig beleidigte Geste, die auch wieder dafür spricht, dass er sich benimmt wie ein Kind.
Ja.
Also, ja, fand ich aber sowieso schön auch bei Saul. Saul sagt ja auch zu denen, also ganz ehrlich, konstruktive Kritik, sie sind scheiße im Verkaufen von Meth.
Ja gut.
Und er hat auch einfach recht.
Er hatte komplett recht.
Er hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Aber er war ja wirklich begeistert davon, dass sie auf 38 Pfund sitzen.
Ja,
er
wobei
hat ja gefragt, Gramm.
Ja, genau, er hat gefragt und er hat dann aber relativ zurückhaltend reagiert. Ich hätte gedacht, dass er irgendwie die Hände klatscht und aufspringt oder sowas. Er hat das so zur Kenntnis genommen.
Ja.
Es scheint ihn auch nicht überrascht zu haben.
Doch, das fand ich schon.
Ja?
Ja. Das hat ihn schon positiv überrascht. Aber natürlich ist ihm sofort klar geworden, okay, ihr habt so viel, also müsst ihr wirklich richtig schlecht sein im Vertrieb.
Ja.
Und ihm ist jetzt auch klar, das mit Gustavo muss klappen, sonst habt ihr davon halt auch nichts.
Selber konsumieren.
Genau. Ja, schafft Jesse schon, ne?
Ich glaube auch.
Ja. Ja, denn Jesse ist ja auch, schmiert ja in dieser Folge wieder ganz schön ab. Und ja, weil er halt so tief getroffen ist von dem Tod seines Freundes Combo. Und er flüchtet sich halt, wie gesagt, wieder in den Konsum von Drogen. Und Jane versucht erst, ihn zu stoppen, wird dann aber schwach und konsumiert schließlich selbst wieder. Also, du hattest recht, eine Beziehung funktioniert nicht, in der einer von beiden Drogen nimmt und der andere nicht. Ja. Vor allem nicht, wenn die andere Person jemand ist, der selber trocken ist, sagt man wahrscheinlich, clean ist. Du hattest natürlich leider nur in die Richtung falsch rum gedacht, dass du dachtest, Jesse wird jetzt auch clean und in Wirklichkeit wird halt Jane rückfällig.
Ja, stimmt. Ich hatte gehofft, dass es anders läuft. Und dieser Plot tat mir irgendwie weh. Also, weil Jane so eine sehr aufrichtige Person ist, von der man auch weiß, okay, sie hat sich auch schon aus einer schwierigen Geschichte rausgekämpft.
Ja.
Und sie war ja sehr stolz auf ihre 18 Monate Clean-Marke. Mhm. Und sie ist ja auch plötzlich ganz anders, als sie wieder anfangen zu konsumieren. Und fast unheimlich, fand ich. Und vielleicht noch sie steht ja an der Tür und überlegt, dann geht sie jetzt oder bleibt sie. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie sich nicht aktiv für Drogen entschieden hat, sondern für Jesse. Und dass sie mit Jesse quasi die Drogen dann wieder akzeptiert hat. Ich glaube nicht, dass sie jetzt insbesondere scharf drauf war, wieder Drogen zu nehmen, sondern sie wollte bei Jesse bleiben, der halt gerade mentale Probleme hat. Und das ändert sich dann aber ab dem Zeitpunkt, wo sie dann die Drogen beschafft und vielleicht, ich glaube, sie haben dann ja abends irgendwie gekifft oder keine Ahnung, was sie dann genommen haben und dann am nächsten Tag geht es mit härteren Drogen weiter.
Ja.
Und da ist sie, glaube ich, schon in der Phase, wo sie dann das wegen der Drogen macht.
Sie wollte bei Jesse bleiben, ihn nicht im Stich lassen, weil es ihm ja wirklich sehr, sehr schlecht ging. Er wirkte ja auch fast suizidal und sie bleibt dann bei ihm und dann wird sie schwach.
Ja.
Und rutscht ja extrem ab. Also ja, sie kiffen gemeinsam und am nächsten Tag besorgt sie Heroin, was sie dann noch gerne mit Meth mischt. Und dann spritzen die sich das Heroin. Also, dass dich das bestürzt gemacht hat, kann ich wirklich verstehen. Also sowieso für Jane natürlich jetzt ganz blöd gelaufen. Und es ist ja auch wirklich ein Strudel, in den die da reinkommen, der wirklich schlecht ist. Auch Jesse versaut ja fast den Deal mit Gus dann, weil er so high ist, dass er
gar nicht aufwacht.
Genau, dass er nicht aufwacht, wenn Walter an die Tür klopft und so. Also fand ich schon auch krass und auch wie das jetzt dargestellt wurde, wie es Jesse ging, als er auf Heroin war. Er ist ja so durch den Raum geschwebt, so wurde das ja dargestellt. Und wie die sich da den Arm abgeschnürt haben und sie ihm das gespritzt hat und so.
Und das war so die Szene, wo sie richtig wahnsinnig aussah. Also, aber nicht so übertrieben, sondern sie hat das wirklich gut gespielt, weil man das in ihren Augen sah, dass sie jetzt wieder einen Trip braucht und völlig heroisiert ist, heroisiert diese Drogen und sich so doll darauf freut. Und das ist irgendwie so schade, weil sie halt vorher eine sehr anständige Person wirkte, die eben mit einer schwierigen Drogenvergangenheit gelernt hat, umzugehen.
Genau.
Und es wird natürlich die Beziehung der beiden schwer belasten. Also sie werden irgendwann wieder aufwachen und Jane wird sich die Frage stellen, ist es das jetzt wert, die Beziehung zu diesem Typen, wenn das quasi für
Glaubst
mich
dann, du?
Ja, ich glaube schon. Also
glaubst du, sie kann noch klare Gedanken fassen? Oder Jesse?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Also klar, Heroin ist jetzt ein etwas anderes Level.
Aber ist Heroin ein schlimmeres Level als Crystal Meth? Eigentlich ist Crystal Meth doch das, was deinen Körper am meisten zerstört zumindest. Aber ich glaube, Heroin ist halt ein krasserer Kick.
Das weiß ich nicht, aber ich glaube...
Ich habe versucht zu recherchieren, ohne dass der Verfassungsschutz kommt.
Es ist nur ein Podcast.
Ja.
Nehmen Sie bitte die Waffe von meinem Kopf weg. Es ist nur, schauen Sie mal hier bei Spotify.
Sie
bitte,
gehen Sie ein Stück
weg. Wir haben 4,8 Sterne.
Ja.
haben Sie uns schon mal gehört? Bewerten Sie uns doch mal bei Spotify. Ja.
Schreiben Sie mal einen Kommentar.
Sie können auch gerne einen Kommentar schreiben.
Ja, aber kein Spoiler.
Es hatte im Übrigen noch jemand eine Folge kommentiert.
Ja.
Habe ich aber nicht gelesen, weil ich wieder Angst vor Spoiler hatte.
Jesper, da musst du mich informieren, damit ich das
auf jeden Spotify. Fall... Vielen Dank auf jeden Fall für den Kommentar.
Ja. Ich werde ihn mir dann auch mal durchlesen.
Also ich glaube schon, dass es die Beziehung belasten wird, dass die beiden irgendwie wieder auf jeden Fall wieder einen klaren Kopf bekommen und Jane dann denken.
Ja, ich finde, Jesse ist gerade wie dann auf dem Weg, der nächste Mr. Spooch zu werden. So wirkt das gerade ein bisschen. Es sieht auch so widerlich schon aus, jetzt schon in seiner Wohnung.
Ja, das ging schnell. Ja. Vielleicht spielt auch der Vater von Jane nochmal eine Rolle. Also vielleicht taucht er auch da auf.
Mr. Jane,
weil Mr. Jane hat ja einen Schlüssel. Das
Stimmt.
haben wir ja schon gesehen.
Ja.
Und das zeigt man ja nicht, wenn man dann nichts damit macht. Also es kann auch sein, dass er that he walks in on them und dann sagt, wie sieht's denn hier aus?
Ja.
Jungs und Mädels.
Ja.
Jetzt aber mal ganz schnell aufräumen und dann ab ins Bett. Und dann geht ihr euch mal duschen.
Im Bett sind sie ja schon.
Dann schlaft ihr mal richtig schön aus.
Ja. Aber auf der Seite, damit ihr, falls ihr spucken müsst, nicht daran erstickt. Das hat Jane ja noch zu Jesse gesagt, wenn du dich hinlegst auf die Seite.
Sie kennt sich aus.
Sie kennt sich aus. Also das hat man halt gemerkt, sie war halt wieder richtig into it. Und ich wollte noch was dazu sagen, dass du gesagt hast, sie wirkt jetzt auch ganz anders. Ich finde, das hat man besonders gemerkt, als Jesse dann eigentlich, nachdem sie gekifft hatten dann und Meth ja, glaube ich, auch genommen hatten, er wollte ja dann was unternehmen.
Mhm.
Und so wie sie es vorher auch gemacht haben, halt irgendwie draußen sein und so. Und da hat sie ja gleich ganz lethargisch irgendwie reagiert und
kein Bock.
Sie hat keinen Bock. Sie will jetzt einfach nur noch Drogen nehmen. Also sie ist auf einem ganz anderen Level als er. Er kann es ja trotzdem immer noch einigermaßen kontrollieren. Das hat er auch in der ersten Staffel über sich gesagt, dass er Meth nimmt, aber nicht so heftig abhängig ist wie andere Leute. Und da habe ich noch gedacht, aber er scheint ja recht zu haben. Wenn man jetzt mal einen Vergleich sieht, und es ist ja das erste Mal, dass wir so richtig mit den Auswirkungen von Drogenkonsum jetzt konfrontiert werden.
Ja.
Und dann hat er scheinbar recht. Also er ist nicht so extrem abhängig.
Ja.
Es verändert ihn nicht.
Stimmt. Aber gut, vielleicht, er hat ja auch noch nie Heroin genommen. Also wenn Jane regelmäßig Heroin genommen hat, ist es, glaube ich, einfach auch eine andere Nummer von der Abhängigkeit her.
Ja.
Hast du eigentlich Mary Poppins geguckt, den Film?
Ja.
Den alten? Ich weiß gar nicht, ob es einen neuen gibt, aber diesen
den mit
Dick van Dyke, dem Straßenkünstler und den Kindern. Also mit den Kindern in Mary Poppins.
Ja, ich habe ja immer Albträume gekriegt von solchen Filmen.
Von Mary Poppins?
Ich hatte schlimmste Albträume und wirklich richtig Probleme als Kind, nachdem ich die Hexe in ihrem fliegenden Bett gesehen habe.
Das kenne ich nicht.
Ist auch nichts Schlimmes dran, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Hab nicht mehr geredet,
aber
2 Wochen lang.
Vielleicht wirst du dich erinnern, in Mary Poppins gibt es eine Szene, wo die beiden
im Regenschirm fliegen.
Ja, das, aber sie besuchen irgendeinen Onkel Ed oder sowas. Mary Poppins muss da schnell hin, um ihm zu helfen. Es ist wieder passiert, so nach dem Motto. Und dann kommen sie in die Wohnung und ich glaube, er heißt Onkel Ed. Onkel Ed hängt unter der Decke, weil er lacht.
Mhm.
Also immer wenn er lacht, dann fliegt er ein bisschen höher. Und dann steht Mary Poppins da unten mit den Kindern und dann steht der Straßenfeger, ich kenne nur den Schauspieler Dick van Dyke, ich weiß nicht, wie der, Bertie heißt der, glaube ich. Fängt dann auch an zu lachen und Luisa schüttelt ganz irritiert den Kopf. Was redet er da? Und der fängt dann auch an zu lachen und schwebt dann auch an ihr Deck. Und Mary Poppins dann so, ach, also Bertie, muss das jetzt sein? Und dann fangen die Kinder an zu lachen und fliegen dann auch hoch und am Ende muss sie auch lachen und dann hängen die alle so unter der Decke und lachen. Und diese Effekte, die sie da benutzt haben, sehen so ein bisschen aus wie Jesse, der durch den Raum fliegt. Ich musste da sehr an Mary Poppins denken.
Ja.
Also sie haben ihn ja vermutlich einfach irgendwo mit hochgehoben und einfach nur gefilmt von oben.
Ja.
Also total von stumpf. Von oben gefilmt. Also sie haben ihn, Jesse ja von oben gefilmt.
Stimmt.
Und ja. Man sah ja im Hintergrund noch das Zimmer. Das, ich glaube nicht, dass das irgendwie animiert war. Ich glaube, sie haben das irgendwie analog irgendwie technisch da hochgezogen im Zimmer. Ja. Weil das irgendwie auch ein cooler Look war, fand ich. Also es war ja mit Absicht so, dass es soll ja diesen Trip so ein bisschen symbolisieren, dass es einfach ein bisschen komisch aussieht.
Ja.
Und ich fand, das haben sie gut gemacht. Und da musste ich eben an Mary Poppins denken.
Ja. Gut, kann ich nicht relaten, aber yes, maybe. Naja, auf jeden Fall endet die ganze Heroin-Geschichte damit, dass Walter zu Jesse kommt, weil er die 38 Pfund abholen möchte, die er liefern muss, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn er die nicht abliefert, dann war es das. Dann muss er dann nie wieder bei Gus und bei Poyos Hermanos vorbeigucken. Und er hämmert wie bescheuert an die Tür, versucht auf sie einzutreten. Und ich habe so gedacht, wie schwach ist denn der Mann? Die Tür sieht aus wie eine...
Du hättest sie auch nicht aufgekriegt.
Die sah sehr ganz dünn aus.
Du hättest sie nicht aufgekriegt, Luisa.
Können wir es nicht beweisen. Jetzt bei ich trainier. Ja, gehen wir gleich mal hin.
Ich zeige auf die Tür hier gegenüber.
Ja, wir gehen da gleich mal hin. Na, auf jeden Fall hat er es ganz doll versucht. Dann hat er so ein Brett da rausgeschlagen und hat sich selber Zutritt verschafft und hat das Meth besorgt. Er hat Jesse ganz doll geschüttelt, um ihn irgendwie wach zu kriegen, aber Jesse hat eigentlich nicht reagiert.
Ja.
Aber er sagt ihm dann, das Meth ist unter der Spüle. Und dann war es unter so einem Brett, also man hat es auch gar nicht gesehen erst. Gut versteckt, fand ich. Mhm. Und Walter sammelt es ein, während sein Handy die ganze Zeit klingelt. Dann kriegt er eine SMS, Baby coming.
Mhm.
Er zögert und packt dann aber das Meth weiter ein und entscheidet sich wieder aktiv für die Drogen und nicht für...
Ja, Überraschung.
Ja. Aber Skylar macht ja sowieso einen relativ großen Teil dieser Folge aus, finde ich.
Ja.
Und ausnahmsweise sogar mal wieder so, dass man darüber sprechen sollte und es nicht einfach nerviger Zeitplot war. Denn Skylar ist beim Arzt mit Walty, beim Frauenarzt. Walter kommt zu spät. Er sagt, ach, der Verkehr. Und Skylar sagt, ja, deswegen bin ich 45 Minuten früher losgefahren. Ja,
es ist auch die schlechteste aller Ausreden.
Ich fand, das war so wie in der Schule, wenn man sagt hat, man kam zu spät, weil der Bus Verspätung hatte. Ja, dann kann man ja mal einen früheren Bus nehmen. Ich wohnte auf dem Dorf, es gab nur einen Bus.
Die Lehrerin, der Lehrer hatte recht. Früherer Bus. Der frühe Bus aber fängt es gab keinen. Den Wurm.
Ja. Ach, Lehrer, ey. Naja, sie hat auf jeden Fall wenig Fruchtwasser. Und die Geburt von Walter Jr. war sehr schwer. Wahrscheinlich hat er daher auch die Behinderung. Und das möchte Skylar diesem Baby nicht wieder zumuten. Und deswegen wird ein Kaiserschnitt geplant. Und eigentlich soll der am 13. stattfinden, aber das wäre ein Freitag, der 13. Und Skylar möchte das nicht. Das wäre ja ein schlechtes Omen. Und deswegen wird die Geburt auf Montag, den 16. Juli geplant.
Ich glaube schon.
Ja. Ne? Und da habe ich noch gedacht, passt das zu ihr, dass sie abergläubisch ist?
Irgendwie schon, weil sie ist ja auch eine widersprüchliche Person.
Ja.
Sie ist ja einerseits recht intelligent, denke ich mal, und funktioniert ziemlich logisch.
Ja.
Und kann Dinge schnell anpacken und Lösungen für Probleme finden. Aber die Art und Weise, wie sie auch mit Walter umgeht und ihn ein bisschen kommandiert und ja, einfach so bestimmerisch und das passt ja auch nicht so richtig zu dieser logischen Art und Denkweise.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein Ding. Dieses mit Freitag, den 13. und mit Horoskopen und so ein Kram.
Ja, ich finde auch, das ist nämlich so ein, sie ist, finde ich, eine sehr konservative Person.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, weil man das halt schon immer sagt, dass Freitag der 13. Pech bringt, so wie schwarze Katzen oder wenn du Schuhe auf den Tisch stellst, glaubt sie da halt dran, weil das sagt man halt so. Und deswegen, sie hinterfragt es gar nicht, sondern das ist in der Gesellschaft halt so.
Ja.
Also wird es Montag der 16.
Ja, stimmt. Vielleicht auch, weil es aus so einem Gesellschaftsdruck rauskommt, weil das andere machen.
Genau. Und weil man es nicht sicher weiß, ja, ob genau. es nicht vielleicht sie, doch stimmt.
Vielleicht, wenn man sie selber jetzt befragt hätte, dann hätte sie vielleicht gesagt, nee, ist Unsinn. Aber weil es ja jetzt so konkret wird und das Baby kommt und das ist, ach Mist, jetzt ist es genau das Datum. Ja. Und weil es ja vielleicht gar nicht so ein großer Aufwand wäre, das zu vermeiden, macht man es dann.
Genau. Und sie hatte ja gar nicht Zeit, richtig drüber nachzudenken, um die perfekte Antwort zu geben, sondern hat aus dem Bauch heraus gesagt, nee, lass mal nicht Freitag den 13. nehmen. Ja, also was wir aber daraus lesen, Jesper, es gibt noch eine Vorhersage von dir, die stimmen könnte, nämlich dass Holly diese Staffel geboren wird.
Sie hat noch 2 Folgen Zeit.
Ja gut, aber die SMS Baby Coming am Ende war relativ
Wenn das Baby
eindeutig.
Kommt, dann kommt's. Ich hoffe nur, dass das alles klappt, also weil offenbar hat sie ja ein bisschen Probleme.
Mhm.
Und das braucht es jetzt nicht unbedingt auch noch.
Ja, das stimmt. Skylar macht sich auf jeden Fall nach dem Arztbesuch auf den Weg in die Firma.
Was Walter wieder blöd fand.
Ja, weil es schon so spät war.
Habe ich auch gedacht, Walter, lass doch deine Frau, die wird doch, das ist doch ihre Arbeit. Die wird doch wissen, wo sie noch hin muss und wo nicht.
Ich finde es auch.
Er ist auch ganz schön übergriffig, was das angeht. Aber er ist natürlich eifersüchtig.
Ist er eifersüchtig? Findet er es vielleicht auch einfach unvorsichtig von ihr? Ich meine, sie haben schon ein Kind, was mit Schwierigkeiten auf die Welt
kam. Ich glaube, das ist nicht das Ding.
Ich weiß nicht. Also ich finde es halt auch weird und ich finde es ganz schwer zu bewerten, weil es ja nun mal bei uns wirklich so ist, diese Frau würde nicht mehr arbeiten.
Ja.
Die kriegt in einer Woche ihr Kind und hier hörst du 12 Wochen vorher auf. So.
Klar, wenn es danach geht, hat er natürlich schon irgendwo recht, aber sie weiß ja vielleicht selber am besten, was sie kann und was sie nicht kann.
Genau. Und das beweist sie jetzt auch, denn sie ist im Büro, holt noch die Torte für Ted ab, der Geburtstag feiert und sie treffen sich im Lager und Ted sagt zu ihr, mach bitte nochmal deine Nummer und sie ziert sich so richtig, sie findet es eigentlich richtig toll, aber sie, Ted, und man war so, was denn für eine Nummer? Und dann sagt sie, ach, ich sehe doch im Moment auch gar nicht aus wie sie, guck mal, wie dick ich bin. Und er so, Skylar, komm. Und dann singt sie wie Marilyn Monroe Happy Birthday für Ted. Und diese Szene ist so, so fremdschämen.
Die ist ganz, ganz unangenehm.
Ja.
Ganz, ganz schlimm. Ich konnte es mir wirklich kaum angucken.
Ja.
Ich habe die Anspielung mit Marilyn Monroe nicht verstanden. Wobei ich mir schon gedacht habe, okay, das wird irgendeine popkulturelle Anspielung sein. Ich weiß jetzt nicht, welche. Aber
kennst du das nicht, wie sie, also wie Marilyn, die echte Marilyn, es ist ganz schwer auszusprechen, Marilyn Monroe, ja, für John F. Kennedy Happy Birthday singt?
Kenn ich nicht. Macht sie das so?
Ja.
Ist aber auch unangenehm.
Naja. Das macht sie ein bisschen anders. Sie macht das halt auf cool und nicht so sprallo.
Ja, also ich hatte die ganze, bei dieser ganzen Szene, schon bevor sie das gesungen hat, bis zum Ende, The Office Vibes. Weil erstmal ist das so eine Firma, wo einfach ein Lager direkt angeschlossen ist.
Ja.
Das ist ja bei, wie heißt nochmal die Firma?
Dunder Mifflin.
Dunder Mifflin auch so.
Ja.
Dann finde ich, sieht Ted wirklich ein bisschen aus wie Michael Scott.
Das finde ich eine Beleidigung für Michael. Michael hat ein ganz symmetrisches Gesicht und Ted nicht.
Ja, aber ich finde, die sehen sich schon ein bisschen ähnlich.
Sie sind ein ähnlicher Typ, ne? Ja.
Dann
also
stehen
ein ähnlicher Typ Chef.
Ja, genau. Dann stehen die Mitarbeiter da so rum. Dann ist das Licht auch noch so ähnlich wie in dem Lager.
Ja, stimmt.
Und dann wird es auch noch so super unangenehm.
Ja.
Also es hätte wirklich fast, wenn man jetzt The Office anders besetzt hätte.
Ja.
Und das wäre jetzt Michael Scott. Und sie hätten ein anderes Set genommen. Hätte das einfach ein The Office aus einer Parallelwelt sein können.
Finde ich auch.
Ganz unangenehm.
Deswegen ist es auch so unangenehm. Es ist natürlich auch unangenehm, dass sie sagt, ich sehe gar nicht aus wie sie, Marilyn Monroe, eine der hottesten Amerikanerinnen aller Zeiten, wurde auf jeden Fall ja auch sehr als sexy Baby gefeiert.
Genau so wurde gesagt.
Ja. Und sie sagt, ich sehe gar nicht, Jesper, ich sehe gerade gar nicht aus wie Sabrina Carpenter, aber
ach,
das
Luisa,
liegt daran,
doch.
Dass ich gerade die Haare dunkler habe.
Doch, du siehst aus wie Sabrina Carpenter.
Ja, danke, dass du das sagst. Dann singe ich dir jetzt auch Happy Birthday.
Oh Gott. Aber das, vor allem, dass er das so einfordert, ist doch super unangenehm,
oder?
Ja,
er ist natürlich auch ein super unangenehmer Typ. Ted auch wirklich kein Sympathieträger, finde ich.
Überhaupt nicht.
Also vor allen Leuten auch. Aber ich fand auch weird.
Stimmt, das ist ja noch, gut, das wäre auch super komisch, wenn sie es zu zweit im Büro gemacht hätten.
Dann wäre es noch weird.
Aber auch vor allen Leuten wäre mir das ja so peinlich.
Ja, also Aber ich fand auch komisch, dass die ganzen anderen Mitarbeiter da standen und so. Also, wenn du früher, als du noch hier gearbeitet hast, für Christoph so Happy Birthday gesungen hättest, hätte ich aber nicht da gestanden und gedacht,
süß. Na, weiß ich nicht. Das hätte vielleicht
bei dir vielleicht schon.
Das hätte nochmal eine andere, also es hätte ja einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Aber eigentlich eine gute Idee.
Ja.
Vielleicht mache ich das mal.
Das wir mal machen. Ja, jetzt gucke ich auf die Uhr.
Nee, meine Uhr hat gesagt, Zeit aufzustehen.
Ja.
Aber gesagt, du spinnst wohl.
Überhaupt nicht.
Blöde Uhr.
Zeit für Podcast.
Wir haben noch eine Stunde.
Ja, das war auf jeden Fall wirklich auch eine der Szenen, die von Skylar wirklich ganz oft auch so irgendwo zu sehen ist. Und dann, wie peinlich ist sie. Und dann sagen Leute oder so random Videos, ich mag es nicht mehr, wenn man Happy Birthday für mich singt, denn ich bin traumatisiert. Und dann kommt so Happy Birthday.
Ja, weil sie singt es auch ganz, wobei, ich hab's auf Deutsch gesehen. Ich glaube, es wurde im Deutschen auch von der deutschen Synchronstimme gesungen, oder? Oft ist es ja in Serien so, dass man dann die englische Originalstimme unter so Gesungenes legt. Und dann, man hört das richtig, wie das dann so ein Wechsel gibt auf der Tonspur. Und ich glaube, das hat die deutsche Synchronstimme gesungen.
Ja, fand ich auch gut, nämlich, dass das so gemacht wurde. Das mag ich immer nicht, wenn...
Ja, ich glaube, ich muss es mir nochmal auf Englisch angucken.
Kannst du ruhig machen, ist genauso peinlich.
Ja?
Habe ich schon mal gemacht, ja.
Okay, dann hat sie es ja sehr gut synchronisiert.
Ja.
Ach, da haben sich mir wirklich die Fußnägel hochgeklappt.
Ja, zu Recht. Naja, und obwohl Skylar das macht, obwohl sie ja sonst so der ernsthafte Typ ist,
ja,
gibt es später auch nochmal ein bisschen Stress zwischen ihr und Ted. Denn Skylar entdeckt Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung. Als sie Ted zur Rede stellt, gesteht er, er hat über Jahre beim Keller-Konto ein inoffizielles Buchhaltungssystem geführt, mit dem er Einnahmen und Ausgaben manipuliert hat, um Steuern zu hinterziehen und die Firma zahlungsfähig zu halten. Es geht um ungefähr $1 Million.
Ja. Ich habe erst gedacht, er hat es veruntreut. Also
für sich selber.
So wie George Bluth. Aus der Firma rausgezogen und für sich, ich muss auch mal andere Serien gucken, glaube ich. Und das Geld für sich selbst eingesetzt, bis ich dann verstanden habe, okay, hat es wohl wirklich getan, um die Firma zu retten.
Ja.
Macht es das jetzt besser?
Nein.
Vermutlich nicht.
Also ja, vielleicht ein bisschen, weil er natürlich auch Existenzen damit vielleicht gesichert hat.
Er hat ja auch einen Punkt, ne, wo er sagt, hier arbeiten ja auch Leute und da hängen auch vielleicht ein bisschen übertrieben dann mit deren Kindern und deren Schulbildung. Es ist ja nicht so, als hätten die Leute nicht unbedingt einen anderen Job. Auf der anderen Seite ist es ja auch 2009, glaube ich, inzwischen gefilmt. Also direkt in der Wirtschaftskrise. Aber es spielt ja, glaube ich, von anders, oder? Nee, es spielt auch in der Zeit.
Ja, lass dich nicht verunsichern.
Das sieht so alt aus immer, weil das alles so runtergekommen aussieht da.
Ja.
Also ist vielleicht ein sicherer Job damals in der Zeit noch mehr wert als, na gut, heute drehen sich die Dinge gerade auch wieder, aber als vor 5 bis 10 Jahren.
Das stimmt. Und ich finde auch, dass man das ja schon verstehen kann, das ist auch ein Familienunternehmen und dass man das ja dann retten möchte und so.
Macht sich Skylar denn strafbar ab dem Moment, wo sie das entdeckt hat und uns nicht meldet?
Ich denke schon. Mit dem Finanzamt treibst du keine Spielchen.
Oh, Luisa, klar.
Ja.
Ganz.
Ja. Und wenn sie jetzt da als Buchhalterin angestellt ist und ja auch scheinbar jemand ist, der Expertise hat und deswegen auch zur Rechenschaft gezogen werden könnte,
ja,
riskiert sie, glaube ich, schon was damit, wenn sie es nicht meldet.
Aber gut, vielleicht könnte sie auch immer argumentieren, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gewusst.
Aber man, das gilt ja nicht. Das giltet nicht.
Gestern. Ja, aber sie arbeitet ja noch nicht so lange da. Also wenn es jetzt eine Steuerprüfung gibt und das kommt raus, dann kann sie doch sagen, ja Leute, ich habe hier vor 2 Wochen angefangen.
Noch hat sie sicherlich die Möglichkeit. Ja. Also ich glaube, wenn das jetzt sofort in dem Moment wäre, dann würde sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Aber je länger sie da arbeitet, desto eher macht sie sich auf jeden Fall strafbar. Und vor allem ist sie jetzt ja in der Situation, sie hat eine kriminelle Handlung entdeckt. Betrug ist ja nun mal auch was nicht klar geht.
Ja.
Auch wenn man das vielleicht ein bisschen verstehen kann, trotzdem ist es von Ted einfach nicht in Ordnung. Und was macht sie jetzt? Sie ist eigentlich in einem moralischen Dilemma und sie entscheidet sich aber, Ted zu schützen.
Warum?
Das ist doch nämlich hier die Frage. Warum macht sie das? Die so moralische Skylar, die sich die ganze Zeit allen anderen gegenüber so erhaben fühlt oder zumindest so gibt, schützt jetzt jemanden, der eine wirklich nicht unerhebliche Straftat begangen hat.
Es könnte verschiedene Beweggründe geben. Also einmal vielleicht, weil es wirklich irgendwie eine romantische, also gibt es offensichtlich irgendwie eine romantische Anziehung zwischen den beiden. Wobei ich eher glaube, dass Skylar auch das Gefühl braucht, gebraucht zu werden. Das kriegt sie ja zu Hause schon mal gar nicht. Weder von ihrem Sohn noch von ihrem Mann.
Die brauchen sie halt nicht.
Und sie ist da jetzt wieder in einer Firma, in der sie schon mal gearbeitet hat, von der sie weiß, dass die Leute sie schätzen oder zumindest Ted.
Ja.
Und sie hat da ja offenbar auch gute Arbeit gemacht. Da hat sie ja das ja gefunden. Also sie scheint ja irgendwie gut zu sein in ihrem Job.
Ja.
Und sie braucht diese Anerkennung. Und das würde ihr, glaube ich, dann fehlen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist der Hauptgrund, warum sie wiederkommt.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich weiß, warum sie wiederkommt, aber deswegen sage ich da jetzt nicht so viel
weil
zu.
Weil Walter Jr., der Sohn von ihr und Ted ist.
Weißt du, dass ich da gerade ein Video drüber gesehen habe, dass es diese Fanfiction gibt?
Falls, Luisa, das nicht stimmt, also falls Walter Jr. nicht der Sohn ist, dann spielst du das hier ganz schön gut.
Ich verwirre dich, Jesper.
Ich weiß.
Es könnte stimmen, es könnte auch nicht stimmen. Vielleicht müssen wir das rausschneiden. Nee.
Wieso? Es könnte stimmen, es könnte nicht stimmen. Könnte
auch nicht stimmen, ja. Eben, also nichts gesagt. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie geht es da jetzt weiter? Ich finde, das ist so, mal abgesehen davon, dass sie eine übergriffige Person ist, die die Meinung anderer wenig respektiert, ist das hier einer der ersten Schritte, die Skylar so geht, die sie wirklich zu einem, ja, zu einem
Monster machen.
Genau. Ich wollte sagen, zu einem Seriencharakter machen, der nicht sonderlich, zu Recht meiner Meinung nach, nicht sonderlich beliebt ist.
Ja, weil sie so eine Doppelmoral hat.
Genau. Und das ist, finde ich,
jetzt so besserwisserisch.
Ja. Ich finde das ganz schlimm, wenn Leute so immer so tun, als wären sie so sehr moralisch und sich sehr auf dem hohen Ross präsentieren. Und das tut sie ja nun mal die ganze Zeit schon. Und in Wirklichkeit.
Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil bisher, das war ja meine Argumentation zur ersten Staffel, habe ich ja gesagt, dass es Skylar braucht in dieser Serie, damit diese Figur Walter überhaupt funktioniert. Wenn sie jetzt aber parallel noch, also ist die Frage, ob es das dann auch braucht, diese Doppelmoral bei Skylar, damit die Story funktioniert, oder ob das wirklich einfach nur nervt. Bisher finde ich es interessant, muss ich sagen.
Finde ich auch. Also das ist ja keine Story, die in dem Sinne nervt. So wie du das gesagt hast, dass du Angst hättest, dass Jane und Jesse jetzt so eine nervige Liebesbeziehung haben. Ja. Solche Storys, finde ich, nerven wirklich immer in Serien. Das hier ist ja wirklich interessant zu sehen. Aber es baut den Charakter Skylar weiter aus. Und das nicht unbedingt in eine positive Richtung. Ja. Und Ted sowieso nicht der Sympathieträger.
Nee, absolut nicht.
Ja, aber das alles regt sie so auf, dass Skylar ihre Venen bekommt und damit sind wir am Ende. Skylar kriegt die Venen und sagt Walter Bescheid, da schließt sich der Kreis. Wir werden sehen, wie es nächste Folge weitergeht. In zwei Wochen ja erstmal. Wir haben ja immer noch ein technisches Problem, Leute.
Wenn diese Folge rauskommt,
dann sind
kommt
wir wieder
die nächste. Also wenn ihr das jetzt hört und ihr seid up to date, dann kommt die nächste in einer Woche raus.
Gut. Endlich.
Oder zwei Tage später. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber sehr zeitnah.
Das ist gut, denn es wird jetzt wirklich richtig, richtig spannend.
Ja.
Finde ich, ohne jetzt irgendwas über den Plot zu sagen. Aber es lohnt sich jetzt auf jeden Fall sehr doll weiterzugucken. Finde ich ja sowieso, aber jetzt erst recht. Aber das gibt uns natürlich jetzt nochmal die Gelegenheit, einen Rückschluss zum Folgentitel zu ziehen, Jesper. Und ich habe mir dazu was aufgeschrieben.
Gut.
Ja.
Dass du dir was aufgeschrieben hast. Ich habe es nämlich nicht verstanden.
Okay,
dann. Ich habe viel drüber nachgedacht.
Dann sage ich dir jetzt, was ich aufgeschrieben habe. Ein Mandala steht für Ganzheit und zyklische Wiederholung. In vielen Kulturen als Symbol für einen Lebenskreislauf. Also ist ja eigentlich passend für diese Folge. Kombo stirbt, Jane fällt zurück in die Sucht und ein Baby wird geboren.
Mhm.
Kreislauf des Lebens. Und es ist aber auch ein spirituelles Symbol, oft kreisförmig und auf ein Zentrum hin ausgerichtet. Das stimmt doch, wenn man es so gemalt hat, es wurde ja nach innen immer kleiner.
Mhm.
Und in vielen Kulturen steht es für Ordnung im Chaos, aber auch für Vergänglichkeit, da Mandalas oft aufwendig gestaltet und dann wieder zerstört werden, wie zum Beispiel bei buddhistischen Ritualen, wie ich ja am Anfang gesagt habe mit Orange is the New Black.
Mhm.
Also ist Mandala ein stiller, vielschichtiger Titel für eine Folge, in der sich jede Figur ein Stück weiter verstrickt, in Muster, die sie nicht mehr auflösen kann. Besonders bei Skylar ist dieser innere Kreis zwischen Moral und Verdrängung deutlich sichtbar.
Ja, mir ist das so ein bisschen zu konstruiert irgendwie. Also ich sehe das irgendwie mit diesem Kreislauf und so und alles zur Mitte hin, aber ich weiß nicht, da fand ich die anderen Titel viel stärker, die wir bisher hatten.
Ist auch okay.
Auch wenn es nur beschreibende Titel waren. Und der,
mal mehr, mal weniger, ne?
Der ist mir zu kryptisch irgendwie. Also ich habe durch die Szenen geschaut und gesehen, vielleicht sitzen sie immer wie im Mandala. Also tun sie teilweise auch. Beim Arzt sitzen sie so symmetrisch. Mhm. Bei dem Saul auch. Aber in so einem Dreieck gibt es da, glaube ich, auch. Mhm. Und ja.
Ja, also vielleicht bist du da auch einfach deutsch und magst gerne Titel, die...
Nee, mag ich ja nicht unbedingt. Das haben wir ja auch schon kritisiert. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Also wäre ja auch in Ordnung. Aber ich fand, so wie du das jetzt argumentiert hast, fände ich es jetzt ein bisschen zu platt irgendwie, weil das so oberflächlich, weil das könnte man irgendwie immer auf alles anwenden mit dem Kreislauf und...
Ja, aber ich fand besonders, wenn ich jetzt so an Mandalas denke, die ich früher gemalt habe, ja, immer mit so Wellen und so weiter, ich fand besonders, dass in der Hinsicht passend, dass sie sich alle weiter verstricken in Sachen, aus denen sie nicht rauskommen. Skylar ist hier kriminell, Ted ist schon kriminell geworden, weil ja. Und gerade aus so einem Steuerding denke ich mir, wie kommst du da jetzt wieder raus?
Selbst
du kannst ja nicht einfach...
Wenn das geht in Amerika, weiß ich nicht.
Aber wenn du das Geld nicht hast, um die Steuern dann zurückzuzahlen... Also Ted ist auf jeden Fall verstrickt in kriminelle Machenschaften. Jesse hat sich jetzt verstrickt in ein Drogending, genauso wie Jane. Das ist ja auch wirklich eine Sucht, da kommst du ja wirklich auch nicht so einfach raus. Und Walter verstrickt sich immer mehr in seine kriminellen Aktivitäten da mit dem Drogenbusiness.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist ja schon so, dass sich die ganze Serie über die Leute immer weiter in Sachen rein verstricken. Also könnte man auch die anderen Folgen schon Mandala nennen können.
Vielleicht bleibt das jetzt so. Jede Folge heißt ab jetzt Mandala.
Warum meine ich nicht?
Ist ja auch okay, wenn das nicht so ein starker Titel ist. Wir werden ja sehen, wie die nächste Folge.
Ich habe noch nicht geguckt, wie die nächste heißt.
Habe ich auch nicht geguckt. Bin ich jetzt aber dann sehr gespannt plötzlich.
Ich auch.
Jesper, wie ist denn deine Vorhersage? Wie geht's jetzt weiter? Ja, schon zugeklappt. Wir sind hier noch nicht am Ende.
Also ich denke, dass Skylar das Kind alleine bekommen wird. Mhm. Holly oder Polly oder wie die dann heißt.
Polly Pocket.
Es ist eine Polly Pocket.
Ja, dann wäre die Geburt nicht so schwer, glaube ich.
Aber ich glaube, dass sie es unter Schwierigkeiten bekommt, was endgültig zum Bruch zu Walter führt und zu einer Affäre. Also ich glaube, dass Walter nicht da sein wird bei der Geburt, dass Skylar vielleicht sogar nur knapp überlebt. Also dass es eine heftige Geburt wird. Ich habe überlegt, vielleicht stirbt das Kind sogar bei der Geburt. Das wäre natürlich... noch heftiger,
ja.
Gerade vor dem Hintergrund, dass Walter nicht da ist.
Und Babys in Serien sind auch oft nervig, natürlich. Gerade für das
Ja, stimmt, das würde natürlich... Aber, also ich will das natürlich nicht. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es passiert. Aber ich denke, dass das wirklich so der nächste Schritt ist, der nächste große Schritt ist im Bruch zwischen Walter und Skylar. Also, dass sie dann wirklich sagt, okay, ich bin durch mit dir.
Ja.
Und
du glaubst also nicht, dass Skylar stirbt?
Nee. Nein, weil sie viel zu... Ich finde, der Charakter hat zu viel Potenzial. Also ich möchte, dass Skylar herausfindet, was Walter macht. Das soll passieren. Sie kann nicht sterben.
Ihm was Schlechtes.
Nein, sie wird nicht sterben. Wie gesagt, das gilt ja auch... Das, was ich zur ersten Staffel gesagt habe, gilt ja auch jetzt immer noch, dass sie ja immer noch ein Gegenpol zu Walter ist und auch... sie spielt nicht mehr so eine große Rolle, finde ich, wie in der ersten Staffel.
Ja.
In ihrer Funktion. Mhm. Aber sie ist trotzdem noch ein wichtiger Charakter.
Ja.
Gut, man könnte das auch irgendwie anders lösen. Aber ich glaube nicht, dass sie stirbt, aber ich glaube, dass sie sich dann von Walter abwendet. Nicht in Form irgendeiner Scheidung oder so. Ich denke, dass sie dann trotzdem noch zusammen wohnen und vielleicht dann so eine komische räumliche Trennung da im Haus einbauen und das eben zu weiteren Spannungen führt und sie aber parallel eine Affäre mit Ted führt. Und Walter?
Eine richtige Affäre?
Ja.
So eine?
Ja, wie gesagt, genau, so eine. Und okay. Das Walter dann Ted halt, ne? Habe ich ja schon mal gesagt.
Ja. Wie bei dem Konzert sieht man dann Ted und Skylar.
Ted und Skylar
bei
Coldplay.
Sich so, ja.
Oh. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir mal so ein Reel machen, aber das wäre ja Bullshit, wenn das gar nicht, wenn es gar nicht so weitergeht und ich baue hier irgendwelche komischen.
Dann wäre es doch noch witziger.
Ich habe sowieso mal überlegt, dass das richtig lustig wäre, wenn wir noch parallel, wenn wir die Podcast-Folgen veröffentlichen, immer Memes machen zu jeder Folge.
Ja.
Aber da glaube ich, das ist mir zu viel Arbeit.
Ja, aber es wäre schon.
Das würde zu viel Zeit kosten. Aber vielleicht hat ja jemand von euch Lust, das zu machen.
Ja, also das mit Coldplay würden wir schon wirklich gerne sehen. Das würden wir schon wirklich sehr gerne sehen, Jesper. Aber ich weiß nicht, kann man in Videos auch Gesichter?
Ja, aber.
Wow. Gut, die Frage ist aus 1990 hier reingeflogen. Wer weiß, wie das kam. Gut, wer ist dein Held der Folge? 3, 2, 1.
Gas. Saul? Warum?
Weil er die Verbindung zu Gus ins Leben gerufen hat. Ich glaube, das ist eher verständlicher, warum Saul mein Held ist, wenn, also für Leute wie Jenny und mich, wir kennen die Serie und deswegen wissen wir, warum das von Saul ein guter Move war, dass er die Verbindung hergestellt hat. Ich meine, man kann es sich auch jetzt schon denken, warum das eine gute Idee war. Aber ja, ich finde, dafür hat er sich den Titel verdient. Und ich mag auch, dass er gesagt hat, sie sind scheiße im
Verkauf. Ja, stimmt, er war da sehr direkt.
Ja. Gus.
Also er hat später noch nicht so eine große Rolle in dieser Folge, aber was mir bisher noch so ein bisschen fehlt in dieser Serie, ist, dass wir ein bisschen mehr darüber lernen, was sind eigentlich die Konsequenzen des Drogenkonsums. Das war ja auch eine meiner Vorhersagen aus der ersten Staffel, dass wir damit konfrontiert werden und dass Walter merkt, okay, das, was ich hier produziere, hat eine Auswirkung auf das Leben anderer. Könnte man vielleicht schon argumentieren, er hat jetzt Jesse gesehen, aber das, so meinte ich es eigentlich nicht. Aber Gus bringt das Thema ja auf den Tisch. Ja. Er hält da ja gar nichts von dem Konsum und sagt, den kannst du nicht trauen. Und das wird ja auch zum Thema, wie wir schon sagten, zum Thema der Folge.
Ja.
Und ich habe ja eigentlich nur darauf gewartet, dass es mal ein Thema irgendwie wird, weil es auch noch sehr viel Potenzial bietet. Und das, also Gus stößt das jetzt für mich so an. Ich weiß nicht, ja natürlich nicht, wie das jetzt weitergeht.
Ja.
Ob es dann einfach wieder weg ist in den nächsten Folgen. Aber ich persönlich fände das irgendwie cool, wenn das so halt eine größere Rolle spielt. Ich möchte jetzt nicht, dass Jesse immer high ist und sich irgendwie alles um ihn rumdreht und das so artsy wird, weil das wird ja auch anstrengend dann zum Schauen.
Mhm.
Aber so ein bisschen, dass das ein bisschen mehr Thema wird, fände ich irgendwie cool.
Ja.
Und also es scheint ein sehr interessanter Charakter zu sein.
Ja, der scheint auf jeden Fall vielschichtig zu sein, so wie die anderen Charaktere auch. Das hat man ja jetzt schon gesehen. Er wirkt wie so ein zurückhaltender, ganz, ganz organisierter Geschäftsführer. Und wir wissen ja schon, er hat ein Drogenbusiness im Hintergrund laufen. Das würde man so einem, glaube ich, nicht unbedingt zutrauen.
Kleiner Plot-Twist. Zum Ende der Serie wird sich herausstellen, dass Badger der Sohn von Gus ist.
Armer Gus.
Der super enttäuscht ist von seinem Sohn.
Ja, ja, klar. Aber gut, Gus scheint auch ein komischer Typ. Ich finde das nicht gut, wenn man seine eigenen Kunden verachtet.
Nee.
Und er scheint ja Konsumenten von Drogen zu verachten.
Ja gut, aber er weiß natürlich auch, was sie mit einem machen. Ne? Ist auch eine Doppelmoral, die Gus da an Tag legt.
Ja, alle hier haben immer eine Doppelmoral, außer Hank.
Wir haben keine Doppelmoral?
Nein. Wir sind einfach fantastisch.
Und freuen uns, dass ihr diese Folge gehört habt.
Genau.
Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr dann tatsächlich nächste Woche wieder dabei seid.
Ja. In dieser Folge ist viel passiert. Wir hoffen, wir haben nichts vergessen, was euch wichtig war. Sonst slidet in Jespers DM.
Ja, DMs. Aber keine Spoiler bitte.
Nee, bitte keine Spoiler. Alright, wir hören uns nächste Woche. Wir sagen arrivederci und ciao, ciao.